Ich möchte gerne mit uns beten. Jesus, ich bitte dich, dass du jetzt unsere Ohren, unser Herz, unseren Verstand aufmachst für das, was du zu sagen hast. Mach uns wichtig, was dir wichtig ist. Amen. In den letzten Wochen und in den kommenden Wochen auch geht es um Glauben und Zweifel. Und Zweifel können ja aus ganz unterschiedlichen Gründen entstehen. Man kann ganz grundsätzlich an Gott zweifeln. Gibt es den überhaupt? Wir glauben an einen Gott, den man nicht sehen kann, nicht anfassen kann und zumindest nicht so deutlich hören kann, wie jetzt ihr hoffentlich meine Stimme. Für manchen eine Zumutung. Aber es kann auch sein, dass man an Gott glaubt und trotzdem voller Zweifel ist. Vielleicht darüber, was Gott möchte. Ist das wirklich eine gute Idee, was Gott für uns will und von uns möchte? Diese Sache mit der Nächstenliebe und vor allem mit der Feindesliebe, mit der rechten und der linken Backe. Gott, meinst du das wirklich ernst? Ist das gut? Und dann kann es sein, dass man sagt, ja, ich glaube an Gott und ich glaube auch, dass der Auftrag gut ist, aber ich bin der Falsche. Ich zweifle an mir selber. Ich kann doch gar nicht für Gott leben, mit ihm leben. Wie soll das gehen? Das überfordert mich. Das Spannende ist ja nun die Frage, wie geht Jesus mit unseren Zweifeln um? Wie reagiert er darauf und was macht er damit? Und in dem Text, in dem es heute gehen soll, da können wir das so ein Stück erahnen, wie Jesus mit Zweifeln umgeht. Und ich lese uns das einmal vor. Das sind die letzten Worte, die Jesus nach dem Matthäusevangelium an seine Jünger, an seine Freunde richtet, nach der Auferstehung. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte. Und als sie ihn sahen, fielen sie vor ihm nieder. Einige aber zweifelten. Und Jesus trat herzu, redete mit ihnen und sprach: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum gehet hin und machet zu Jüngern alle Völker. Taufet sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe. Und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Was für ein großer Auftrag, den Jesus da seinen Jüngern gibt, seinen Freunden gibt. Und da kann man schon mal schlucken. Jünger machen. Allein schon die Wortwahl ist irgendwie merkwürdig. Jünger machen. Wie macht man denn bitte schön einen Jünger? Das klingt so wie Brötchen backen, Autos bauen, Jünger machen. Ob wenn es da irgendwie so ein Patentrezept gäbe, so machst du es und dann entstehen viele kleine Jüngerlein. Wie soll das bitte gehen? Und ich verstehe, wenn Menschen Respekt haben vor diesem Auftrag. Vielleicht sogar so viel Respekt haben, dass sie sich zurückziehen und sagen, das sollen mal die Profis machen. Die, die das gelernt haben. Pastorinnen und Pastoren, Diakoninnen und Diakone, die sind dafür gut. Oder die engagierten Mitarbeiter der Gemeinde. So eine Brigitte und ein Horst, eine Maren mit ihrem Team, für die wir eben gebetet haben, die wir eingeführt haben. Jo, die sollen das machen. Jesus richtet diese Worte an seine Freunde, die Jünger. Das sind die, die mit ihm unterwegs sind. Das sind die, die ihr Leben ihm anvertraut haben. Das sind die, die Tag für Tag mit ihm leben. Und damit richtet er diese Worte auch an uns. Es ist sozusagen das Vermächtnis, der Auftrag an seine Gemeinde. Unser aller Auftrag und nicht nur der Auftrag einer kleinen Gruppe, das können wir nicht wegdelegieren, das geht uns alle an. In verschiedenen unterschiedlichen Ausprägungen an verschiedenen Stellen gehören wir in diesen Auftrag mit hinein. Was heißt das also, Jünger machen? Nochmal, Jünger sind die Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, die ihr Leben ihm anvertrauen, die seine Freunde sind, die auf ihn hören, denen wichtig wird, was ihm wichtig ist. Seine Freunde. Jünger machen heißt dann eigentlich doch nichts anderes, als Menschen einzuladen, diesen Jesus kennenzulernen und anderen diesen Jesus irgendwie vorzustellen, damit sie eine Freundschaft mit ihm anfangen können. Menschen an die Hand nehmen und vielleicht einen kleinen, vielleicht einen großen Teil des Weges gehen, den sie brauchen, um eine Freundschaft mit Jesus zu beginnen. Das kann ganz unterschiedlich aussehen. Natürlich auch mit der Mitarbeit in der Gemeinde, aber das ist nur ein ganz kleiner Teil. Eigentlich geht es um unser Leben. Eigentlich geht es um unseren Alltag, um unsere Begegnung mit anderen, dass andere an Christen sehen können, wie es ist, mit Jesus befreundet zu sein, wie es ist, mit Jesus unterwegs zu sein und zu leben. Vielleicht, indem man ein offenes Ohr hat für die Nöte, für die Sorgen und die Ängste des anderen. Vielleicht, indem man den merkwürdigen Arbeitskollegen nicht direkt verurteilt, indem man nicht mit einstimmt, wenn gehasst, gehetzt und empört wird, sondern im Gegenteil, indem man anfängt, Gottes Liebe, seine Barmherzigkeit, seine Gnade, all das, was er uns schenkt, weiterzugeben, sei es mit Worten oder sei es mit Taten. Jünger machen, eigentlich als Christ leben, Jesus nachfolgen und dann geschieht das fast automatisch. Aber selbst wenn man Jünger machen so herunterbricht, bleibt das ein Riesending irgendwie gefühlt und kann echt eine Überforderung sein, wo man echt auf Fragezeichen haben kann. Und darum ist es so wichtig, bei diesem Text einen kleinen Halbsatz nicht zu überlesen. Ich lese uns den noch einmal vor. Und als sie, die Jünger, ihn, Jesus, sahen, fielen sie vor ihm nieder. Und jetzt kommt's. Einige aber zweifelten. Einige aber zweifelten. Und ganz ehrlich, ich kann diese einigen total gut verstehen, weil ich ganz oft einer von ihnen bin. Nochmal, woran haben die wohl gezweifelt? Also das Naheliegendste wäre zu sagen, sie zweifeln daran, dass das wirklich Jesus ist. Warum? Weil sie gesehen haben, wie Jesus ans Kreuz genagelt wurde, weil sie erlebt haben, wie er gestorben ist und weil sie das auch damals, vor 2000 Jahren, noch nie erlebt haben, dass einer, der gekreuzigt und gestorben war, sondern drei Tage später, wieder zu sehen ist und das in einer ganz veränderten Art und Weise. Ganz grundsätzlicher Zweifel, dass das Jesus ist und dass der Lebendige ist, dass er auferstanden ist. Ganz grundsätzliche Zweifel an Gott. Aber vielleicht sagen sie auch, okay, das ist Jesus, ist in Ordnung, aber der Auftrag, den er für uns hat, also den möchten wir schon gerne anzweifeln. Jesus hat sie zu diesem Ort bestimmt und sie haben wahrscheinlich geahnt, jetzt kommt irgendwas Großes auf uns zu. Jetzt hat er irgendwas, was er uns mitteilen möchte. Und dann haben sie vielleicht so ein flaues Gefühl bekommen. Und nochmal, also bei dem Auftrag, den Jesus gibt, geht hin, da kann man schon auch ein flaues Gefühl bekommen. Ich meine, generell sind wir ja offen, oder? Also bei uns ist doch jeder willkommen im Gottesdienst. Darf wirklich jeder, der interessiert ist, darf hierher kommen. Sollte natürlich irgendwie auch zu uns passen, ja, aber dann darf er wirklich kommen. Herzlich willkommen, jeder, der kommen möchte. Und wer sich informieren will, der kommt doch einfach. Aber das sagt Jesus ja nicht. Jesus sagt, geht hin. Geht hin zu den Menschen, die ihr nicht kennt. Zu denen, die euch vielleicht fremd sind, die vielleicht ganz anders ticken als ihr. Ja, da kann man schon mal Fragen kriegen. Jesus, ist das dein Ernst? Reicht es nicht, wenn die kommen könnten, wenn sie denn wollten? Und schließlich sind da die Zweifel an einem selbst. Ja, Jesus ist auferstanden, ich glaube das. Ja, der Auftrag ist super, aber Jesus, tut mir leid, du hast den Falschen ausgesucht. Ich kann das nicht. Bitte frag doch jemand anderen. Das ist ein Zweifel, den ich von mir sehr gut kenne. Ich bin Gemeinschaftspastor und im Moment ist mein Auftrag, alle 14 Tage hier zu stehen und euch etwas Tiefes, Hilfreiches, möglichst Inspirierendes mit auf den Weg zu geben. Und manchmal sitze ich am Schreibtisch und mir fällt nichts Tiefes, nichts Hilfreiches und schon gar nichts Inspirierendes ein. Und dann sitze ich da und denke, Jesus, hey, das ist, ich bin der Falsche. Jesus, ich kann das nicht. Und dann gibt es die Momente, wo ich erschrecke, weil ich an das denke, was ich euch sage und merke, dass das, was ich euch sage, der Appell, den ich vielleicht manchmal an euch richte, eigentlich ein Appell ist, den ich an mich selber richten müsste. Ja, also ich weiß, dass Vergeben, ich weiß, dass Barmherzigkeit, nicht urteilen, dass das alles nicht nur wichtig ist, sondern dass das heilsam ist und dass es etwas ist, was Gott für unser Leben möchte. Und dann entdecke ich aber, dass mir das schwerfällt, dass ich zwar sage, macht das mal, seid das mal, tut das mal, aber dass es mir schwerfällt, dass mir die Barmherzigkeit fehlt, dass mir die Liebe, die Geduld fehlt. Es gibt ein Lied von Stephen Curtis Chapman, da heißt es, übersetzt, wenn die Mauern erzählen könnten von all den schwachen Momenten meines Lebens, als ich dachte, ich sei stark, dann würden sich die anderen abwenden, den Kopf schütteln und sagen, er ist einfach noch nicht so weit. Manchmal fühle ich so und dann zweifle ich. Und dann denke ich, bevor Gott mich gebrauchen kann, müsste ich lieben lernen, sanftmütiger werden, barmherziger, geduldiger, offener, mutiger, was auch immer. Aber so reicht es eben nicht aus. Geht hin in alle Welt, Jesus, das ist keine gute Idee. Also die Idee ist gut, aber nicht mit mir. Einige aber zweifelten. Ich weiß nicht, in welchem Zweifel du dich wiederfindest. Vielleicht hast du auch schon so eine innere Liste. Also bevor Gott mich gebrauchen kann, müsste ich erst. Vielleicht sind es ganz andere Dinge, die dich gerade umtreiben. Das Spannende ist ja jetzt, wie geht Jesus mit diesen Zweiflern um? Und das finde ich so genial an diesem Text. Ich weiß, wie ich mit ihnen umgehen würde. Ich würde sagen, du und du, ihr Zweifler, links rüber. Und zu euch, die ihr fest im Glauben seid, habe ich jetzt einen tollen Auftrag. Euch kann ich gebrauchen. Mit euch baue ich mein Reich. Und mit euch Zweiflern, mit euch rede ich gleich noch ein ernstes Wörtchen. So würde ich das machen. Aber wie macht es Jesus? Jesus sortiert nicht aus. Das Erste, was da steht, ist, er geht auf sie zu. Da, wo sich Menschen zweifelnd vielleicht abwenden und sagen, ich kann das gerade überhaupt nicht glauben, wie auch immer dieser Zweifel geartet ist, geht er auf sie zu. Und was er dann macht, ist genial. Er beauftragt sie. Und er beauftragt sie alle gleich. Er sortiert nicht aus. Er sagt nicht, ihr da, sondern er sagt, für euch alle habe ich einen Auftrag. Glaubende, Zweifelnde, für euch habe ich einen Auftrag. Es geht nicht darum, was ich mir zutraue, sondern es geht darum, was Gott mir, was Gott uns zutraut. Wenn wir sagen, ich müsste doch erst mehr glauben, mehr vertrauen, liebevoller sein und so weiter, dann sagt er, nein, das musst du nicht, weil ich all das schon längst für dich bin. Der zentrale Punkt in diesem Text ist die Begründung, die Jesus für den Auftrag gibt. Jesus sagt nicht, ich beauftrage dich, weil du so viel Glauben hast, weil du so viel Liebe hast, weil du mir so nachfolgst, weil du so genial bist oder irgendwie sowas. Sondern Jesus sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin. Das ist die Begründung. Ich bin der Herr. Glaub doch nicht, es würde an deiner Glaubenskraft oder an deiner Liebesfähigkeit liegen. Mir ist gegeben, darum. Es mag sein, dass wir manchmal vom Zweifel zerrissen sind. Aber Jesus ist es nicht. Er traut uns etwas zu, er beauftragt uns trotz aller Zweifel, mit allen Zweifeln, weil er weiß, dass er wirkt und nicht wir. Es ist ein bisschen, als würde uns Jesus ermutigend ins Ohr flüstern. Ich traue dir etwas zu. Zieh dich nicht zurück. Mir ist gegeben. Es geht nicht um dich, sondern um mich. Mach dich auf dem Weg und entdecke, ich wirke durch dich. Das ist so ein bisschen, das klingt so ein bisschen wie der Schubs ins kalte Wasser hinein. Das ist es auch. Und ich glaube, das ist gut so. Wenn ich meinen Glauben, meine Nachfolge, mein mich von Gott senden lassen, immer festmache an dem, was ich nicht habe, ich müsste noch mehr dieses, noch mehr jenes, dann wird es dazu führen, dass ich irgendwann gar nichts mehr tue. Dann werde ich mich nichts mehr trauen, dann werde ich mich immer mehr zurückziehen. Jesus aber beauftragt, weil er weiß, da wo wir uns senden lassen, da kann es passieren, dass unser Glaube nicht kleiner wird, sondern größer. Dass unsere Liebe nicht kleiner wird, sondern größer. Unsere Fähigkeit zu vergeben nicht kleiner wird, sondern größer. Wenn ich warte mit dem Vergeben, bis ich endlich gelernt habe zu vergeben, dann werde ich nicht vergeben. Jesus sagt, fang einfach an. Fang einfach an, ich sende dich. Jesus weiß, wie es unser Herz bestellt ist und wie zerrissen das manchmal ist. Und trotzdem sagt er, folge mir nach, ich kann dich gebrauchen. Ist das nicht tröstlich? Gott sucht keine Helden. Jesus baut mit Zweiflern sein Reich, mit Menschen wie dir und mir, die beauftragt er. Magnus Malm schreibt in seinem Buch Gott braucht keine Helden einen Text, den er Gott in den Mund legt und der sich an uns richtet. Und ich lese uns das mal vor. Ich weiß, so lässt er Gott sprechen, ich weiß, welches Elend, welcher Kampf, welche Zerrissenheit in deiner Seele ist und wie viel Schwachheit und Mangel in deinem Körper. Ich kenne deine Feigheit, deine Laster, deine Sünden. Und doch sage ich zu dir, gib mir dein Herz und liebe mich, wie du bist. Liebe mich so, wie du bist, in jedem Augenblick und jeder Lage. Ob mit brennenden Herzen oder mit verdorrtem, in Treue oder in Untreue. Liebe mich so, wie du bist. Warte nicht damit, bis du ein Heiliger geworden bist, sonst wirst du mich nie lieben. Gott beauftragt, nicht um uns zu überfordern, sondern damit etwas in uns wachsen kann. Darum liebe mich, wie du bist. Folge mir nach, so wie du gerade kannst. Glaube, so wie es dir gerade geht. Geh hin, so wie es in deiner Kraft steht, und dann sei gespannt und lass dich überraschen von dem, was ich tun werde. So verstehe ich diesen großen Auftrag. Und wenn ich das im Rücken habe, dieses Ja Gottes, diese Aufforderung und diese Zusage, mir ist gegeben, dann kann ich anfangen, das Naheliegende zu tun, wie es in meiner Kraft ist. Zu lieben, wie ich es kann, zu vergeben, so wie ich es kann, von ihm zu erzählen, so wie ich es kann, ihm zu vertrauen, so wie ich es kann. Und dann zu wissen, Gott macht daraus was Großes. In dem Lied von Stephen Chapman heißt es am Ende, wenn die Mauern die Wahrheit über mich erzählen könnten, dann würdet ihr sehen, das Gute in mir, das ist Jesus. Jesus, der wirkt. Amen. Ich möchte gerne beten. Jesus, du kennst unser Herz und du weißt, wo es manchmal zerrissen ist, gerade wenn es darum geht, dir nachzufolgen, uns von dir gebrauchen zu lassen. Und du schaust nicht auf unseren Mangel und du schaust nicht auf das, was nicht ist, sondern du bist der Herr und du willst uns gebrauchen. Du willst uns rausholen aus unserem Drehen um uns selbst und uns Neues zeigen, Neues erleben, erfahren lassen mit dir. Danke, dass wir so sicher sind, zu dir kommen dürfen. Und möchte ich bitten, dass du uns immer wieder neu sendest, immer wieder neu ermutigst und dass wir im Vertrauen auf dich Schritte gehen. Jeder Einzelne von uns da, wo wir stehen, wo wir leben, mit den Menschen, denen wir begegnen. Amen.